An dem Tag, als der Prinz der Dämonen 5 Jahre alt wurde, brachten ihn seine Eltern, der König und die Königin, so früh in den Tempel der hellen Götter, dass das Gold der Sonne noch nicht am Mantel der Nacht kratzte. Der kleine Junge war todmüde und stolperte an der Hand seiner Mutter durch die Straßen seiner Heimat. Die stummen Wachen, die sie immer begleiteten, bemerkte er kaum.
»Mama, müssen wir da hin? Ich bin müde«,
jammerte er und ließ seine dunklen Schwingen hängen, bis die ledernen Membranen leicht über das Pflaster strichen. »Ja, Grey, wir müssen. Nur wenige Tage in deinem Leben werden wichtiger sein als dieser.« Seine Mutter blickte liebevoll auf ihn herab. Interesse blitzte in seinen Augen auf.
»Warum?«
Seine Mutter lächelte, zog ihn aber weiter die stillen Straßen entlang, durch die ihre Schritte besonders laut hallten. »Weil dir heute ein Blick auf dein Schicksal erlaubt wird.«
»Was ist ein Schicksal?«
Er beschleunigte seine Schritte, um seine Eltern nicht zu verlieren. Seine Mutter tippte sich nachdenklich mit dem Zeigefinger an das Kinn und legte den Kopf in den Nacken. »Die Person, die dein Leben am meisten beeinflussen wird. Was heute passiert, ist einzigartig.«
»Und sehen das alle Kinder in meinem Alter?«
»Zumindest alle Dämonenkinder, ja. Aber nun sei still, wir sind gleich da.« Am Ende der Straße tauchte zwischen den hochaufragenden Bäumen und Häusern der Haupttempel der Stadt auf. Es handelte sich um ein großes Gebäude in quadratischer Form, das keinerlei Fenster oder Zierrat besaß. Nur der Eingang war mit Fresken versehen, die an die Schlacht der ewigen Dunkelheit erinnerten. Ein Mahnmal für die Zerstörungskraft der dunklen Götter. Dieses Bauwerk war untypisch für die Heimat der Dämonen und stach aus der Umgebung heraus wie ein bedrohlicher Klotz. Grey schluckte schwer, doch da seine Eltern ohne Scheu auf den Tempel zugingen, zeigte er seine Angst nicht. Schließlich war er ein Prinz. Bei dem Gedanken drückte er sogleich den Rücken durch. Zwischen 2 Säulen, die den Eingang säumten, führte ein schmales Portal in den Tempel. Ein Diener stand mit einer schwach leuchtenden Laterne dort und wartete auf die 3 Dämonen. Er verbeugte sich tief, als der König und die Königin vor ihm stehen blieben, während sich die Wachen um sie herum verteilten.
»Der hohe Priester erwartet euch bereits.«
Ohne weitere Worte führte er sie hinein und das Herrscherpaar folgte, seinen Sohn voranschiebend. Grey blickte zurück, wo das wenige Licht der Straßen zusammen mit den Wächtern zurückzubleiben drohte. Schwer schluckte er, wandte sich dann aber mutig nach vorn. Viel erkannte er von dem Tempel jedoch nicht, da sich nur gelegentlich eine Lampe in einer der Ecken befand. Grey schmiegte sich näher an die Seite seiner Mutter, denn der Ort und die leisen Gesänge, die aus den Tiefen des Tempels zu ihnen schallten, ängstigten ihn. Sie bogen nach links ab und gingen an hohen Säulen vorbei, tiefer in das Gewölbe. Noch nie war Grey hier gewesen und hätte auch liebend gern darauf verzichtet. Aber er war ein Dämon und dazu ein Prinz. Er musste Mut beweisen, denn irgendwann würde er die Herrschaft über das Volk übernehmen. Sofort richtete er sich wieder gerade auf, rückte von seiner Mutter ab, wenn auch nur ein kleines Stück, und legte, seiner Meinung nach, eine gewichtige Miene auf. Liebevoll strich seine Mutter ihm über das schwarze Haar. Da blieb der Gottesdiener vor einer kleinen, unscheinbaren Tür stehen. Sie bestand aus tiefbraunem Holz und schien das bisschen Licht aufzusaugen, das durch die Hallen strahlte.
»Geht bitte hinein«,
flüsterte der Diener, neigte den Kopf und öffnete ihnen die Tür. Grey presste fest die Lippen aufeinander, trat jedoch durch die Tür, ohne dass seine Mutter ihn vorantreiben musste. Lautlos schloss sie sich hinter ihnen. Der kleine Raum enthielt nicht viel, bis auf ein paar Kissen, die auf dem Boden lagen, und einen großen steinernen Altar umringten. Auf ihm befanden sich eine Schale mit Duftöl und ein silberner Kelch. Dutzende von Kerzen standen in Nischen und funkelten wie die Sterne am Himmel. Eine Person trat aus dem Schatten neben dem Altar. Sie umhüllte ein langer Mantel, dessen Kapuze sie sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Gray erkannte nichts von ihr, nicht einmal, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Einzig die dunklen, ledrigen Schwingen wiesen darauf hin, dass es sich um einen Dämon handelte. Der König ging auf die vermummte Gestalt zu und redete leise auf sie ein, während die Königin Gray zu den Kissen führte und sich mit ihm setzte. Fasziniert blickte sich der Junge um und bemerkte dabei kaum, dass die fremde Person und sein Vater sich zu ihnen begaben, um sich ebenfalls niederzulassen.
»Du bist also heute 5 Jahre alt geworden und möchtest etwas über dein Schicksal erfahren?«
fragte die Gestalt mit einer überraschend tiefen Stimme. Gray spielte nervös an der äußeren Spitze seiner rechten Schwinge, blickte kurz zu seiner Mutter auf, die ihm aufmunternd zunickte und antwortete,
»Meine Eltern meinen, dass ich das wissen müsse.«
»Und damit haben sie recht. Schon seit Jahrhunderten wird jedem Dämonenkind in deinem Alter das Glück zuteil, die Person zu sehen, die sein Leben am meisten beeinflussen wird. Weißt du denn schon, was ein Jahrhundert ist?«
Enttäuscht schüttelte Gray den Kopf. Da fragte dieser Mann, dem sogar seine Eltern viel Respekt entgegenbrachten, etwas, und er wusste keine Antwort darauf. Seine ältere Schwester hätte mit Sicherheit irgendwas erfunden, nur um klüger zu wirken, aber er mochte so etwas nicht. Seltsamerweise lachte der Priester gutmütig und strich ihm über den Kopf.
»Es ist nicht schlimm, dass du das noch nicht weißt. Das Wissen kommt mit der Zeit zu jedem von uns, und du hast noch viele Jahre vor dir, in denen du solche Sachen lernen kannst. Ein Jahrhundert ist eine so große Zeitspanne, dass sogar deine Großeltern nicht wissen, wie es sich anfühlt. Also sei getröstet. Aber nun verstehst du, wie lang diese Tradition schon existiert.«
Freudig, dass er nicht als dumm angesehen wurde, nickte Gray. Daraufhin griff der Priester hinter sich und nahm den Kelch von dem Altar, wobei seine Krallen, die jeder Dämon sein eigen nennen konnte, einen hellen Klang an dem Metall verursachten.
»Du musst nun dieses Wasser trinken. Danach wirst du einschlafen und wie in einem Traum viele Bilder sehen, die dir gemeinsame Momente mit deinem Schicksal zeigen. Hab keine Angst, es ist vollkommen ungefährlich.«
Damit drückte er ihm den Kelch in die Hand. Unsicher schaute er zu seinen Eltern auf, die ihm beruhigend zulächelten. Leise begann der Priester ein Gebet zu murmeln. Etwas unbehaglich hob Gray den Kelch und trank das Wasser in einem Zug. Es schmeckte ganz normal und er schmatzte einmal, um vielleicht doch noch einen Unterschied festzustellen. Doch da wurde ihm bereits schwindelig und die Augen wollten ihm zufallen. Mit einem Seufzen glitt er in einen tiefen Schlummer. Gray schwebte durch Dunkelheit. Nichts lenkte seine Augen ab, aber er hatte keine Angst, sondern fühlte sich behaglich, wie in eine dicke Decke gehüllt. Wind kam auf und strich ihm liebevoll über Gesicht und Haar. Tief atmete er ein. Der Geruch vieler Blumen drang ihm in die Nase und ein goldenes Licht erschien vor ihm, leuchtete so hell auf, dass er die Augen zusammenkneifen musste. Schließen wollte er sie jedoch nicht, aus Angst, etwas zu verpassen. Doch was er dann sah, übertraf all seine Erwartungen. Er hörte, roch und fühlte die Visionen, als würde er sich wirklich in dem Moment befinden. Die Bilder prasselten auf ihn ein und zogen so schnell vorbei, dass er kaum hinterherkam. Trotzdem brannten sie sich in seinen Kopf und er wusste, dass er sie nie mehr vergessen würde. Jedes Bild war anders, doch besaßen sie alle eine Gemeinsamkeit. Stets erkannte er eine Frau mit blondem Haar und grünen Augen. Gray stand mit einem Schwert in der Hand inmitten einer brennenden Stadt, hatte sich über ein Skelett gebeugt, an dem noch Fetzen von Dunkelheit leckten. Die Hitze war spürbar, Flammen prasselten. Er wandte sich um und blickte auf die junge Frau, die mit weit aufgerissenen Augen zu ihm aufsah. Ihr weißes Kleid war an manchen Stellen zerrissen, von Ruß geschwärzt oder blutbesudelt. Der Schmutz auf ihrem Gesicht war durch Tränen verwischt. Er reichte ihr eine Hand, die sie dankbar ergriff. Es regnete. Jeden einzelnen Tropfen spürte er auf seinem Körper. Besorgt suchte er die weiße Stadt unter sich ab, während das herabfallende Wasser seine Schwingen schwer machte. Große Steinbrocken waren zwischen die Häuser geschleudert worden, lagen da wie verschütteter Zucker. Wie durch ein inneres Wissen geleitet, fand er sein Schicksal in den verzweigten Straßen. Es saß mitten auf dem Pflaster und verbarg das Gesicht in den Händen. Gray stand in einer kleinen Halle und hielt ihre Hände. Nur kurz sahen sie sich an, ehe sie die Augen schloss. Einige Momente vergingen, dann erstrahlte ihr Körper in goldenem Licht und an ihrem Rücken brachen leuchtende Schwingen hervor. Voller Überraschung riss sie die Lider auf. Schnee und Kälte schlugen auf ihn ein. Sie marschierten den hohen Grat eines Berges entlang, doch trotz allem war ihm warm durch die Anstrengung. Sie mussten sich beeilen, denn sie wurden verfolgt. Jedoch waren sie nun nicht mehr allein, zwei weitere Personen begleiteten sie. Die eine, die sie anführte, blickte besorgt zurück. Sie drängte sie zu noch mehr Eile. In diesem Moment rutschte sein Schicksal aus und auf einen Abhang zu. Gray landete vor einem riesigen Zelt. Ein markerschütterndes Brüllen ertönte und riesige Schatten senkten sich auf seine Umgebung. Weitere Dämonen kamen neben ihm an, aber er ignorierte sie. Sein Herz schlug schnell und seine Wut erfüllte ihn bitter. Als er die Zeltplane zur Seite schlug und sie erblickte, hätte er beinahe gequält aufgestöhnt. Alles an ihm war feucht. Er, sein Schicksal und vier andere lagen in einem Sumpf hinter ein paar kärglichen Sträuchern verborgen. Vor ihnen saßen ein Dutzend ihrer Feinde. Er sah zu der blonden Frau an seiner Seite und sie zu ihm. Ein Nicken folgte und sie wurde in ein schwaches goldenes Licht getaucht, schien sich vor seinen Augen in etwas Katzenähnliches zu verwandeln und sprang mit unmenschlichem Geschick mitten in die Gruppe hinein. Ohne zu zögern, folgten die anderen ihr. Die blonde Frau stand an einem See und sah ihm entgegen. Doch ihre gesamte Haut war mit goldenen Schuppen bedeckt und auf ihrem Rücken prangten goldene Flügel. Scharfe Krallen zierten ihre Finger und ihr Körper hatte wieder diese katzengleiche Gestalt angenommen. Er ging zu ihr und streckte die Hand nach ihr aus. In dem Moment, als seine Finger ihre Haut berührten, zerbarst ihr Erscheinungsbild in tausend Funken und vor ihm stand wieder die einfache Frau, die ihm aufmunternd zulächelte. Die folgenden Bilder wirkten verschwommen. Gray merkte, dass die Vision zu zerfasern begann. Er flog über ein Weizenfeld, das kurz vor der Ernte stand. Die Sonne vor ihm würde bald untergehen, doch er hatte sein Ziel fast erreicht. Vor ihm tauchte ein Waldrand auf. Er kam immer näher, während das Bild weiter zerrann. Schließlich sah er eine Bewegung rechts von sich. Sofort wandte er sich seinem Schicksal zu, das auf einen Stock gestützt aus dem Schatten trat. Gehüllt in ein einfaches Leinenkleid, der halbe Körper verbunden, doch strahlte sein Schicksal über das ganze Gesicht. Wie ein Ertrinkender japste Gray, fuhr hoch und blickte sich verwirrt um. Er war wieder in seinem kindlichen Körper und damit zurück im Tempel. Seine Mutter schloss ihn in die Arme und hielt ihn, als er zu weinen begann. Nervös blickte sie zu dem Priester, doch der beruhigte sie.
»Keine Sorge, er muss nur verkraften, zurück in seinem jetzigen Körper zu sein.« Er wird dieses Gefühl vergessen und sich nur noch an die Bilder erinnern können.
Er schwieg kurz und blickte nachdenklich auf den Jungen.
Doch seine Reaktion war erstaunlich intensiv. Ihm muss ein besonderes Schicksal bevorstehen.
Langsam beruhigte sich Gray wieder, zog die Nase hoch und betrachtete seine Eltern und den Priester trotzig.
»Was hast du gesehen, Prinz Gray?« fragte letzterer.
Einen Moment suchte der Junge nach Worten, doch dann blickte er dem Priester fest in die Augen.
»Ich habe eine Frau gesehen, die ihre Gestalt wandeln kann.«
22 Jahre später. In der tiefsten Stunde der Nacht wartete ein einzelner Reiter auf einem grasbewachsenen Hügel. Um ihn herum erstreckte sich der südliche Teil der Steppe von Takara mit hohem braunen Gras, Unmengen an Wildblumen und der unendlich wirkenden Weite. Es war Neumond und daher der perfekte Zeitpunkt für sein Vorhaben. Sein Blick wanderte über die Steppe nach Norden, wo ein silberner Glanz den Horizont erhellte. Dort lagen die Klangblumenfelder und dahinter die Menschenstadt Tetra. Dann sah er zurück zu seinem heutigen Ziel. Eine große Bergkette lag im Osten und grenzte die Takara-Steppe von den Sümpfen ab. Nur wenige Lichter wiesen darauf hin, dass dort oben die stärksten Krieger Mederias ihre Heimat erbaut hatten. Die Marmorfeste war schon tausende von Jahren alt und bisher nie eingenommen worden. Ein gehässiges Grinsen erschien auf dem Gesicht des Reiters. Bald würde sich alles ändern. Schritte näherten sich von hinten und der Reiter wandte widerwillig den Blick von der Feste ab. Cyanea trat auf ihn zu. Die Banshee warf ihr langes Haar, das in einem zarten Blattgrün schimmerte, mit einer schwungvollen Kopfbewegung über die Schulter nach hinten. Der Wind zupfte an ihrem weißen Umhang, ließ ihn hinter ihr aufwallen und wie helle Schwingen wirken. Scheinbar desinteressiert blickte sie zu der Bergkette hinauf. Dann wandte sie sich dem Reiter zu und ließ sich vor ihm elegant auf ein Knie nieder.
»Die Truppen sind bereit, Meister Fueno. Sie warten nur noch auf euer Zeichen«, sagte sie mit einer rauchigen Stimme und senkte ergeben den Kopf.
Fueno nickte. Sein Pferd schüttelte nervös die Mähne, als der Wind drehte und den Geruch der Schattenwesen zu ihnen trug. Hunderte dieser furchtbaren, von Fuenos Herrn geschaffenen Schemen standen in den unterschiedlichsten Formen und Gestalten unterhalb des Hügels, auf dem sich Fueno und Cyanea befanden. Nur ihre rot schimmernden Augen hoben sie von der Schwärze der Nacht ab. Dazu gesellten sich noch etwa 100 in Magie geschulte Banshee in einem gehörigen Abstand zu den Schattenwesen und 1000 seiner besten schwarzen Krieger.
»Gut«, sagte Fueno, »ihr kennt die Befehle. Es ist mir egal, wer lebt oder stirbt. Macht mit der Stadt, was ihr wollt, aber bringt mir um jeden Preis die Scherbe. Ich dulde kein Versagen.«
Cyanea verharrte noch einen Moment in ihrer demütigen Position, dann erhob sie sich und ging zu ihren Truppen. Kurz darauf begann die Armee ohne sichtbares Signal in Richtung Marmorfeste zu marschieren. Eine dunkle Wolke aus Schattenvögeln erhob sich aus dem Steppengras, jeder davon so groß wie der mächtigste Adler. Sie schraubten sich lautlos in den Himmel und folgten dann den Truppen unter ihnen. Wieder erschien ein Grinsen auf Fuenos Gesicht.
»Mal sehen, wie gut sich die berüchtigten Dämonen schlagen werden.«
Er brach in ein langanhaltendes Lachen aus, das sich steigerte, bis es fast hysterisch klang und das noch weit über die Takara-Steppe hinweg zu hören war.